Das sind eigentlich die Dinge, die Gott immer wieder freut, wenn Menschen sich aufmachen, unter sein Wort zu kommen. Das war schon so, als Jesus umherzog. Da haben sich nicht nur die Menschen gefreut, dass sie Jesus hören durften, sondern Jesus hat sich auch gefreut, dass die Menschen gekommen sind. Und wir leben in einem Land, wo es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen Gottesdienste aufsuchen. Die Zahl nimmt momentan leider ab. Wir wollen mit vielen anderen Kirchen und Freikirchen versuchen, dass sie bei uns zunimmt. Amen. Es ist wichtig, dass Gott da auch Gnade schenkt. Und ich freue mich immer wieder auf die Gottesdienste. Nicht, weil ich predige, sondern weil ich weiß, dass Gott sich freut, wenn wir kommen. Ja, und nächsten Sonntag bin ich auch hier, auch wenn ich nicht predige, und freue mich drauf. Da predigt nämlich der Joachim Frasch, und ich höre immer gern auch andere Brüder oder Menschen, die einfach Gott gebraucht, um zu uns zu sprechen. Wir sind ja in dem Thema drin, ich bin der Herr, dein Arzt, die letzte beziehungsweise der vorletzte Teil zunächst mal. Nicht, dass jemand denkt, wir predigen nur noch über Heilung und dieses Thema, weit gefehlt. Mein Wunsch ist, dass wir als Gnadenkirche in den nächsten Jahren den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Also alle relevanten Dinge irgendwie versuchen zu vermitteln. Ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht. Der Paulus hat da oft auch länger dafür gebraucht, hat auch länger gepredigt oft. Aber wir versuchen nicht einseitige Dinge zu betonen, sondern so verschiedene Schwerpunkte aus der Heiligen Schrift zu vermitteln. Und jetzt momentan einfach gerade geht es gegen das Ende des Themas Heilung, Krankheit, Heilung und so zu. Es wird dann nochmal eine Verkündigung geben, was ist, wenn Gott nicht heilt? Das ist auch eine wichtige Sache, da brauchen wir auch eine Antwort. Wie gehen wir denn dann weiter, wenn er nicht eingreift bei Menschen, die mit ihm leben oder auch sonst, was machen wir dann? Gut, aber heute ist der Schwerpunkt der, dass ich euch ein bisschen etwas mitgeben möchte, vor dem Abendmahl noch dann, über mindestens 5 übernatürliche Wege aus dem Neuen Testament, wie Gott Heilung schenken kann. Ich habe mindestens geschrieben, weil wir Gott nicht einschränken können. Und nochmal, wenn ihr Bücher lest oder Kassetten hört oder irgendjemand euch erzählt, 3 Schritte zum Sieg oder 7 Schlüssel zum oder 4 oder irgendwas, dann müsst ihr immer korrigieren und sagen, weißt du, machen wir mindestens. Weil Gott können wir nicht so in so eine Schachtel pressen, wo wir sagen, ein Buch, da heißt es 7 Schritte zur göttlichen Heilung. Und die 7 wird dann, ja, 7 ist eine göttliche Zahl und deswegen sind es halt 7 Schritte. Und ein anderer hat 11 oder 3 oder 2 oder 9, anderer hat gar keinen Schritt. Auf solche Spielchen lassen wir uns nicht mehr ein. Darum mindestens 5, also 5 habe ich so mal gefunden und die möchte ich euch weitergeben. Und Gott ist natürlich gar nicht an die 5 gebunden, der kann noch viel mehr machen, das wissen wir auch. Aber ich denke, für heute Morgen möchte ich euch einfach mal 5 weitergeben. Und der erste Weg, 5 Wege, der erste Weg, den die Bibel beschreibt, ist tatsächlich, und ich habe das so hier aufgeschrieben, der Begriff Handauflegung. Handauflegung. Da wurden also die Hände von Menschen auf Kranke gelegt und dann kam es zur Heilung. Handauflegung. Handauflegung, das war damals zur Zeit Jesu eine übliche Prozedur. Man hat ähnlich wie das Erheben der Hände. Übrigens, zur Zeit Jesu betete man in der Regel so. Auch privat. Dieses Gebet, was wir alle kennen, was durchaus üblich ist bei uns, gibt es noch gar nicht so lange. Kommt aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem Krieg. Ja, dass man nämlich dann, wenn Leute sich ergeben mussten, haben die so gemacht, um zu zeigen, jetzt darfst du mich fesseln und abführen. Ich bin dein Gefangener. Ja, daher kommt eigentlich dieses Gebet. Zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes war eher das so üblich, einfach nur als Information. Es gibt auch solche Stellen, wie Männer sollen heilige Hände aufhalten und so. Also das Erheben der Hände zum Segen oder zum Beten war genauso üblich wie das Auflegen der Hände, wenn man für Menschen gebetet hat. Und Jesus hat das zum Beispiel beim Segnen der Kinder getan. Er hat sie ja aufgehoben auf seine Arme. Wir können das in Markus 10 nachlesen. Und dann hat er die Hände auf die Kinder gelegt und sie gesegnet. Das Auflegen der Hände zum Beispiel auch zum Segnen. Bei Krankenheilungen hat Jesus immer wieder, nicht ständig, aber immer wieder auch die Hände auf Kranke gelegt. Die Stellen lesen wir jetzt gar nicht, das kann jeder, wenn er möchte, selber nachprüfen, ob das stimmt. Markus 6, Markus 8, Lukas 4, 5, 13, ihr seht, auch die Versangaben stehen dabei. Dort wird es beschrieben. Und seinen Jüngern hat er aufgetragen, dasselbe zu tun. Und diese Stelle lese ich nur hier mal schnell vor. In Markus 16, Vers 18, da heißt es, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Andere übersetzen, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Das ist in diesem Missionsbefehl des Markus. Wir kennen ja häufig den des Matthäus, aber das ist so der Missionsbefehl des Markus, wo es eben heißt, geht hin in die ganze Welt, Jesus sagt das seinen engeren Leuten, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, werden neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen, die Himmelfahrt, und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus, heißt es dann weiter, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr durch die mitfolgenden Zeichen mitwirkte. Also das, was Jesus den Leuten, den Jüngern, den Zwölfen, da aufgegeben hat, das wurde dann auch umgesetzt. Er hat vom Himmel her weitergewirkt durch seine Jünger und dann durch die Gemeinde Jesu. Also das habe ich hier Markus 16, 18. Und auch die ersten Christen, also nachdem dann die Gemeinde entstanden war, in Apostelgeschichte wird es ja alles so schön beschrieben, kannten auch dort die Christen diese Praxis, diesen Weg, diesen ersten Weg, den ich heute einfach nur vorstellen will, dass man kranken Menschen die Hände auflegt, für sie betet und so Heilung geschieht. Nicht die Hände heilen. Muss man die Hände waschen, damit ich heilen kann oder so. Oder ein Handschuh oder was. Die Hände heilen nicht. Wer heilt eigentlich? Jesus. Gott heilt. Der Herr heilt. Nicht eine Hand kann heilen. Ja, Gott heilt. Und natürlich, es gibt ja heute auch sogenannte Geistheiler und so ganz komische Leute, wo auch so die Hände und so. Das hat nichts mit der biblischen Botschaft zu tun. Das ist im Grunde, wie wir es oft erleben, abgeschaut aus dem, was die Bibel lehrt. Die Christen machen es oft nicht, aber der Esoteriker, Geistheiler, manche okkulte Leute, die machen es. Und der Teufel, der unterstützt sie dann dabei. Und darum geschehen auch dort manche Dinge, aber diese Geistheilungssachen haben nichts mit der Heilung, von der wir es hier zu tun haben, zu tun. Das ist eine andere Sache. Ganz wichtig und ich denke, das ist uns auch klar. Natürlich war damals den Christen völlig klar gewesen, wenn ein Mensch einem anderen die Hände auflegt, ist es doch Gott, der gesund macht. Ganz wichtig. Darum geht es mir und vielleicht manchen von euch oder vielen von euch auch manchmal so, dass man denkt, ha, ich weiß es nicht, ob ich für den oder die Kranke beten soll, weil wenn es nicht klappt, dann stehe ich doof da. Versteht ihr das Denken? Bete mal für jemanden, wenn es nicht klappt, sieht ja komisch aus. Das Denken meint dann im Grunde genommen, ich schäme mich dafür, dass ich nicht heilen konnte. Aber du kannst doch gar nicht heilen. Deswegen laut der Schrift, nur zu im Gebet für Kranke, nur zu. Wenn es nicht klappt, dann nicht immer denken, oh nein, was habe ich jetzt, sondern immer nicht vergessen, nicht du heilst, nicht ich oder wir heilen, Gott heilt. Ja, sonst ist es so ein bisschen, dann mache ich es lieber nicht, wenn es nicht klappt, dann, das ist mir ein bisschen unangenehm, als ob wir heilen könnten. Handauflegung ist nicht magisch, als ob von einem Menschen eine Kraft rüberfließt und wenn man in Kontakt drin, dann so zaubertrickmäßig, so ganz besonders. Es ist ein Mittel, welches Gott gebrauchen kann, Menschen zu heilen. Es ist ein Mittel, ein Weg, dass Gott über Handauflegung, wenn jemand einem anderen die Hände auflegt und für ihn um Heilung betet, dass dann Heilung geschehen kann. Ein zweiter Weg ist die Gabe der Heilungen. Nicht die Gabe der Heilung, sondern die Gabe der Heilungen. Das ist eine der übernatürlichen Geistesgaben aus 1. Korinther 12. Es steht gar nicht da, wie diese Gabe genau wirkt, wie das funktioniert. Es steht nur da, dass es diese gibt. Man geht davon aus, dass einfach dann, wenn ein Mensch diese Gabe hat, dass dann im Bereich Heilung einfach, ich habe es hier geschrieben, ein besonderer Heilungserfolg sichtbar wird. Also es muss sich ja unterscheiden zwischen dem allgemeinen Beten für jemand und dem, der diese Gabe hat. Und heutzutage gibt es manche, die sich da sehr stark hervortun, aber in früheren Zeiten gab es Leute, die selber gar nicht so viel zu Huwabo und ein Riesending drum gemacht haben, sondern wo andere drüber geschrieben haben. Und Smith Wigglesworth war so einer, man geht davon aus, dass er diese Gabe hatte, in Verbindung mit der Gabe des Glaubens. Das ist auch so eine besondere Sache, die Gabe des Glaubens. Und was man so an schriftlichen Dingen findet, dass es da nichts gibt, also kein Zeugnis oder kein Bericht, dass da jemand nicht geheilt worden war, für den er gebetet hat. Das war natürlich was Außergewöhnliches. Diese Gabe, habe ich hier geschrieben, kristallisiert sich dann heraus, wenn ein Christ, wenn jemand vielleicht auch unter uns spürt, dass, egal für wen er betet, irgendwann derjenige dann Heilung erlebt. Das ist also keine große Sache, das beginnt einfach mal bei einem selber, wo man spürt, ach, der ist gesund geworden, für den habe ich doch gebetet, oder da ist Besserung eingetreten, ich habe doch da im Gebet an ihn gedacht oder so. So beginnt das meistens ganz klein und dann kann sich das ein bisschen vergrößern. Ich habe dann mal euch ein Dokument mitgebracht, ich lese euch das mal vor, einfach mal, um so einen Einblick zu bekommen, wie das damals war. 1922 war dieser Mann. Es war ein ganz einfacher Handwerker, er hat in seinem Buch, das kommt dann noch in seinem Leben, was er da alles gelesen hat, er war in Neuseeland und er hatte darum gebeten, dass die führenden geistlichen Verantwortlichen, da waren auch einige bekannte Leute, Prominente darunter, zum Gebet zusammenkommen sollten. Die Anwesenden hatten schon zu beten begonnen, als er dann den Raum betrat. Als er seinen Mund zum Gebet öffnete, erfüllte die Gegenwart Gottes den Raum mit einer solchen Dichte und Kraft, dass einer nach dem anderen den Raum verließ, unfähig mehr von Gottes dichter und heiliger Gegenwart auszuhalten. Ungewöhnlich. In einer Biografie wird von einem Pastor berichtet, der unbedingt mit ihm im Gebetsraum bleiben wollte. Aber auch dieser musste schließlich auf allen Vieren kriechend den Raum verlassen. Er sagte, oh, es ist zu viel Gott für mich, ich muss jetzt raus. Unvorstellbar, können wir gar nicht, was ist das? Ja? Es wird über diesen Mann gesagt, dass er nur ein Buch, das habe ich mehrfach jetzt auch schon in Hinweisen gelesen, nur ein Buch in seinem Leben gelesen hat. Nur eins, die Bibel. Ich habe auch noch gehört, seine Frau hätte ihm das Lesen beigebracht, er konnte gar nicht lesen. Und hat nur die Bibel, das einzigste Buch in seinem Leben, was er dann gelesen hat. Und das hat er viel gelesen. Und der Grund für seinen einseitigen, aber doch hohen Zeitkonsum in dieser Angelegenheit, begründet er mit der reinigenden und glaubensstärkenden Kraft des Wortes Gottes. Der war also überzeugt, wenn man viel in der Bibel liest, dann hat das reinigende Wirkung und glaubensstärkende Wirkung. Und zu einem seiner Enkel sagte er, Leslie, wenn ich die Zeitung lese, komme ich verschmutzter raus, als ich reingekommen bin. Wenn ich meine Bibel lese, komme ich sauberer raus, als ich reingekommen bin. Ich liebe es, sauber zu sein. Ja, das ist also schon wieder knapp 100 Jahre her. Und dann denkt man, ja klar, damals waren die Leute so sicherlich und andere Zeit und ja, ist alles anders heute. Ich sage auch nicht, lies keine Zeitung oder lies stundenlang die Bibel. Ich sage nur, es gab einfach solche Menschen. Und mich wundert es da nicht, dass solche Leute dann auch, und die hatten auch Anstoß erregt. Viele haben gesagt, der ist verrückt, der Mann. Ja, aber Gott war in vielen, vielen mit ihm und diese Heilungsberichte, man kann da viel lesen. Also damals gab es ja schon, das ist ja noch nicht so lange her, da hat man schon noch viel aufgeschrieben. Es gibt Bilder, Fotos und so. Und da war wirklich viel gewesen. Also Heilung ist möglich und es gibt einfach Menschen, die da in besonderer Weise begabt sind, Gabe der Heilungen, ja, wo dann einfach sich was herauskristallisiert im Laufe der Zeit, wenn die beten, dann geschieht etwas in diesem Bereich. Weiterer Weg, Salben mit Öl. Wir kennen vielleicht Jakobus 5, diese Stelle sehen wir ja auch hier, aber davor wird es auch schon in Markus 6 beschrieben, Vers 13, salbten die 12 ausgesandten Jünger viele schwache Kranke mit Öl. Weiß jemand, was für Öl das war? Motorenöl, ne. Nein, ja, Olivenöl, klar, genau, Olivenöl. Das galt damals allgemein, als ein Arzneimittel, könnte man sagen. Eine gesunde Wirkung, auch wenn man es einfach so, nur so einreibt. Einfach so war eine Sache, wo man sagt, das tut gut auf der Haut. Das war so ein allgemeines Arzneimittel, würde man sagen. Und das hat Jesus gesagt, ja, genau, aber nicht das Öl, das, was ich noch dazu gebe, nämlich die Kraft Gottes, das ist das Entscheidende. Und deswegen hat er sie ausgesandt, schwache Kranke mit Öl zu salben. Und die haben das gemacht. Und darum wundert es uns nicht in Jakobus 5, wenn eben dort steht, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Dort steht auch noch mehr, aber das ist so diese eine Stelle in Bezug auf diesen dritten Weg, salben mit Öl. Ein weiterer Weg, den wir in der Bibel finden, und heute haben wir das ja, ist das Abendmahl. Das ist interessant und spannend, die Sache mit dem Abendmahl. Die Bibel erwähnt indirekt, dass das Abendmahl auch eine heilende Wirkung haben kann. In Korinth, in der Gemeinde, da war ja viel los, da war viel Action und war viel Fleischliches, hat der Paulus gesagt. Aber auch Gottes Wirkungen waren da und er musste da für Ordnung sorgen, das lesen wir ja auch in dem Brief. Die beiden Korintherbriefe, dort steht eben, dass Menschen krank gewesen waren, teilweise sogar gestorben waren. Und das meint nicht am Alter oder so, sondern weil sie das Abendmahl falsch, in falscher Haltung, falsch eingenommen haben. Falsche Einnahme des Mahles hatte die Folge, dass man sich zum Gericht einnahm, und das ist bis heute noch so. Dadurch kam eben Krankheit und diese Dinge dort hinein. Und ich habe dann geschrieben, es heißt ja, wenn man den Leib nicht richtig beurteilt, wenn man das nicht versteht, was Kelch und Brot bedeutet, wenn man das nicht versteht. Und die Frage ist jetzt, könnte eine Beurteilung, also das von Brot und Kelch in diesem Zusammenhang auch bedeuten, dass man nicht wusste oder manche das nicht glaubten oder glauben wollten, dass Jesu Tod neben Schuld- und Sündenvergebung auch Krankenheilung mit einschloss? Also, dass er ja, so wissen wir es aus der Bibel, auch für Krankheit und Schmerzen gestorben ist, der er nahm auf sich, unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, ja, also dass er auch dafür starb, wenn die falsche Einnahme des Mahles Schwachheit, Krankheit und Tod auslösen können, wäre dann nicht auch bei rechter Einnahme Heilung möglich? Das ist die Frage. Ja, es steht nicht ausdrücklich da, aber das ist eine Frage und viele Bibelausleger sagen, ja, das ist möglich. Wenn ich es bei falscher Einnahme, wenn es ein Gericht zur Folge hat, wo der Paulus davor warnt, dann kann es gut sein, dass wenn ich es richtig einnehme, mit der richtigen Haltung, wenn ich weiß, was Blut, Leib und diese Dinge bedeuten, wenn ich das in der rechten Weise einnehme, dass das auch eine heilende Wirkung auf mich haben kann. Ja. Heute ist was los bei den Kindern. Aber wir sind ja hier. Genau. Also am Abendmahl. Jetzt habe ich ja schon vier Wege gezeigt und fünf will ich ja nur zeigen. Das habe ich bewusst gemacht, weil der fünfte auch ein ganz wesentlicher ist und da gibt es oft viel Missverständnisse. Und doch ist er ganz wesentlich. Der fünfte Weg steht einfach nur Glauben da. Einfach Glauben. Ich hörte mal einen Prediger sagen, ihr braucht für mich nie zu beten. Ich brauche kein Gebet von anderen. Und dann waren alle entsetzt. Was? Nee, für mich braucht niemand beten. Also nicht um Krankheit, allgemein. Dann haben sie ihn gefragt, warum nicht? Dann hat er gesagt, ja, weil Christus in mir lebt. Und dann wussten die nicht so richtig, was sie sagen sollten. Also ich sage das nicht. Ich freue mich über jeden, der für mich betet, einfach für meinen Dienst und alles. Ich finde das wichtig, dass Leiter, Verantwortliche getragen werden vom Gebet der Gemeinde. Dieser Bruder sagte auch, er würde nie krank werden. Hat man ihn auch gefragt, woher weißt du das schon? Du weißt doch nicht, was in einem Monat, einem Jahr ist. Ja, weil Christus in mir lebt, der wird doch nie krank. Ja, mittlerweile ist er schwer krank. Und plötzlich hat er seine Theologie geändert. Jetzt fängt er sogar, glaube ich, zaghaft an nachzufragen, ob nicht doch jemand mal an ihn im Gebet denken könnte. Ja, also da war so ein bisschen Missverständnis gewesen. Das wollen wir nicht haben, auch nicht bezüglich Glauben. Glaube und Vertrauen ist übrigens das gleiche Wort. Ich mag das Wort Vertrauen fast lieber, weil das drückt eine Beziehung aus. Weißt du, meine Kinder, hoffe ich, denke ich, glaube ich, weiß ich, vertrauen mir als Papa. Glaubst du an mich? Das frage ich, das ist doch komisch. Glaubst du an den Papa? Nee, sie sollen mir vertrauen. Glaube ist oft so was Statisches, so Glaube oder nicht, hast du oder hast du nicht, hast du genug oder nicht. Und Vertrauen drückt einfach auch stark die Beziehung aus und die finde ich wichtig. Deswegen habe ich jetzt ab und zu mal einfach danach, hinten dran immer das Vertrauen geschrieben. Das ist ein Schlüssel im gesamten Christsein, das ist ja klar. Und jetzt geht es heute nicht um den heilsbringenden Glauben an Jesus Christus. Das ist nicht der Glaube, um den es hier geht. Also nicht Glaube an den Herrn Jesus, dass er für dich gestorben ist oder so. Hier geht es um einen Glauben, in das, also dieses Vertrauen, dass Gottes Kraft körperliche Heilung hervorbringt. Um diesen Glauben geht es. Und das ist tatsächlich ein Weg, den die Bibel zeigt. Und zunächst eine Definition aus Hebräer 11, Vers 1. Lesen wir das mal zusammen, bitte. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Schaut, dieser Glaube ist gemeint. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Hoffen ist ja was anderes wie Glauben. Aber hier geht es darum, da ist was schon wirklich, was ich hoffe. Oder ich bin überführt von etwas, was ich gar nicht sehe. Ein gutes Beispiel, und das sind ja dann in Hebräer 11 die Glaubenshelden, die aufgeführt werden. Wenn ein Noah ein Schiff baut zu einer Zeit, also an einem Ort, wo es gar kein Wasser gab, zu einer Zeit, wo es noch nie geregnet hatte, das muss man auch wissen. Das wissen viele gar nicht. Es hatte noch gar nie geregnet gehabt. Jetzt baut er ein Schiff, ein Riesenkahn auf dem Gebirge oben. Da braucht es Glaube. Entweder du glaubst das oder du bist verrückt. Er war nicht verrückt. Er hat Gott geglaubt. Das ist Glaube. Also Glaube ist nicht, ich baue ein Boot so am Hafen oder was, sondern irgendwo, wo das passt nicht zusammen. Das sind Dinge, da war kein Regen, da war auch kein Wölkchen irgendwo zu sehen. Und das war auch nicht eine Sache von 2 Wochen, so ein Schiff zu bauen. Eine unglaubliche Aktion und darum gilt er als, von vielen anderen, als einer der Glaubenshelden. Und es gibt viele solcher Beispiele, wenn der eine seinen Sohn mitnimmt in dem Denken, ich muss meinen, den Isaak, ich muss den opfern. Das ist nicht einfach, ja, machen wir mal. Da braucht es, das sind unendliche Glaubenshelden, Glaubenskünstler. Ja, die sowas auf die Beine stellen und die Bibel spricht da ganz viel von denen in Hebräer 11, was die alles bewirkt haben im Glauben, im Glauben, im Glauben. Und dieser Glaube ist gemeint. Nicht, ich hoffe. Also nicht, wir brauchen 500 Euro und 499 haben wir und jetzt glaube mal ganz fest für den einen Euro. Das ist eigentlich ein Witz. Brauche ich keinen Glaube. Ja. Also Glaube ist etwas, was man nicht sieht und doch davon überzeugt ist, dass es da. Das ist Glaube. Deswegen sagt Jesus, selig ist, wer nicht sieht, wer nicht sieht und doch glaubt. Das ist entscheidend. Wenn man sieht, ist ja, brauche ich nicht mehr glauben. Da, das ist, selig ist, wer es nicht sieht und doch glaubt. So. Also dieser Glaube ist gemeint bezüglich Heilung. Und bei Jesus in seinem Dienst war das so. Manchmal war der Glaube des Kranken entscheidend. Nur der. Manchmal musste der Kranke glauben. Und aufgrund des Glaubens des Kranken kam die Heilung. Wir könnten das jetzt alles lesen. Ihr seht es, Matthäus 9, nochmal Matthäus 9, Markus 10, Lukas 17, diese Berichte. Da sagt Jesus so Aussagen wie, dein Glaube hat dich geheilt. Oder dir geschehe, wie du, nicht wie ich, Jesus, sondern wie du, Kranker, wie du geglaubt hast. Dein Glaube hat dich geheilt. Oder ich erinnere nochmal letzten Sonntag, die Frau mit dem Jungen mit der Brille, wenn ihr euch erinnert. Ich hatte den Glauben, also ganz sicher nicht. Weil ich ja gesagt habe, also wir können jetzt nicht anfangen für Brillenträger, was, das ist doch nicht blind. Ah doch, du hast doch gesagt, Jesus wird die Blinden heilen, sage ich, aber er ist doch nicht blind. Ja, egal, beten. Und tatsächlich geschah was. Das Wunder geschah. Ja, also da war nicht mal der Kranke, das kommt noch unten, da war sogar die Mutter des Kranken. Ich weiß nicht, ob das Kind auch geglaubt hat, vielleicht. Oftmals haben Kinder einen stärkeren, kindlicheren, direkteren Glauben als Erwachsene. Die denken nicht immer so viel nach. Ja, halte mal. Das kann ja gar nicht sein. Und ich habe schon so oft erlebt, das Kind sagt einfach, ja, ah, der Herr Jesus, was hat er damals gemacht? Er ist derselbe. Okay, beten wir mal. Darum, wenn es möglich ist, lass auch mal die Kinder beten. Lass mal die Kinder beten. Also, das ist eine Möglichkeit, dass der Glaube der Kranken, der war wichtig. Nach dem Dienst Jesu, als er dann aufgefahren war, war es auch so, dass auf diesem Weg Menschen geheilt wurden. In Apostelgeschichte 14, 9 heißt es, als der ihn fest anblickte, ich glaube von Paulus jetzt beschrieben, Paulus war es, schaut einen Kranken an, als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Ich weiß gar nicht, wie er das gesehen hat. Aber er hat gesehen, da ist der Glaube. Als er sah, dass der Kranke Glaube hatte, geheilt zu werden, ich glaube, es geht dann weiter, sprach er, steh auf. Boah, stand er auf. Ich frage mich, was hat er denn gesehen in den Augen? Oder hat er was geleuchtet, ein Lämpchen? Oder was war denn da? Er schaut ihn an und erinnert euch, als es darum ging, als Petrus und Johannes an der Tempelpforte einen Lahmen sahen, da sprechen sie zu ihm, sieh uns an. Und der, sieh uns an. Warum eigentlich? Sieh uns an. Vielleicht wollten sie auch sehen. Ist da Glaube da? Aber ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben. Röntgenblick? Brille, 3D-Brille oder so? Weiß ich nicht. Das sind halt die Geheimnisse der Apostel. Die sind schon noch ein bisschen weiter wie wir. Vielleicht kommen wir da noch irgendwann hin. Ja, sieh uns an, schau mich an. Da schaut er, sagt er, du Silber und Gold. Ich habe nichts dabei, nichts. Ich habe gar nichts, kein Euro, nichts. Aber ich habe was anderes dabei. Im Namen Jesu aufstehen. Warum steht er auf? Alle, oh! Da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist wirklich passiert. Wir würden sagen, oh ja, ich kann dir bis da, hast du 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Das kann ich dir geben, aber ich kann das andere nicht. Ich kann nicht mehr sagen, steh auf. Das, was die damals hatten, ist verloren gegangen ein bisschen über die Kirchengeschichte. Und das, was sie nicht hatten, Gold und Silber, das haben wir oft. Ja. Darum ist oft so, dass es in dritte Weltländer, wo Armut ist, manchmal mehr Wunder geschehen. Obwohl Gott dasselbe ist. Aber gut, wir waren ja dabei, eine Sache war, der Glaube des Kranken ist wichtig. Hier unten habe ich geschrieben, kann man auch für einen Kranken glauben? Und ich habe die Antwort hinten dran schon gegeben. Ja, das war bei der Geschichte, als die vier Freunde den Lahmen zu Jesus brachten und gesehen haben, oh, das ist alles voll, wir kommen gar nicht rein. Wir gehen aufs Dach und wir decken das Dach ab und wir lassen ihn runter. Das haben die Freunde gemacht. Und dann heißt es, interessanterweise, als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben der Freunde, also ihren Glauben sah, Mensch, haben die einen Glauben. Die gehen da hoch, die decken das Dach ab. Die glauben allen Ernstes, wenn die den jetzt da runterlassen, dass ich den gesund mache. Und dann mache ich es auch. Und es ist auch passiert. Nicht der Kranke, er hat nicht zu dem Kranken gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Schön, dass du da jetzt aufzugmäßig hier vor mich. Gar nicht. Sondern als er ihren Glauben sah. Und darum dürfen wir, wenn wir krank sind, wenn ich krank bin, wenn du krank bist, immer auch zu jemandem sagen, du, bete doch dafür. Darum machen wir das auch in der Gemeinde immer wieder, dass wir das hier einblenden. Aber nicht nur die Geschwister, die hier stehen, auch untereinander darf man das machen. In den Hausgruppen oder wo auch immer. Bete doch dafür. Wir beten füreinander. Ja? Kann man für einen Kranken glauben? Ja, das ist möglich. Dann, was ist, wenn man nicht glaubt? Also wenn einfach kein Glaube da ist. Man kann nicht glauben, man will nicht glauben, es ist einfach kein Glaube da. Jesus hat das auch erlebt in seiner Heimatstadt in Nazareth. Da steht geschrieben, er konnte nicht viele Wunder wirken. Es steht nicht da, er konnte nicht Wunder wirken, nicht viele. Es wird uns vielleicht reichen, wenn er nicht viele wirkt, aber ein paar oft. Aber dort war das halt anders. Nicht das viel, alles war eigentlich so das Normale. Nicht so ein bisschen was, aber da heißt es, er konnte nicht viele Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Und in einer Geschichte, wo Jesus einen Blinden heilen wollte, da hat er gesagt, weißt du was, wir müssen erstmal aus dem Dorf raus. Alles voller Unglaube. Es hat hier keinen Wert. Es wird so beschrieben, dass er erstmal mit ihm rausgeht aus dem Dorf, weil das war so infiziert, das hat auch mit der Geschichte dieser Stadt und so zu tun, dort dieses Dorfes, dass es eben eine Problematik gibt, die man kollektiver Unglaube nennt. Das ist eine Atmosphäre des Unglaubens. Und Geschwister, Europa ist davon ein bisschen betroffen. Das ist einfach so. Das liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt an dir oder an mir. Wir sind da jetzt nicht die Schuldigen. Es ist einfach so. Das liegt einfach auch an der Entwicklung der ganzen Gesellschaft. Schaut mal in Deutschland. 3% ist wahrscheinlich schon hochgegriffen, aber lass es so 3% wie der Geborene Christen haben, dann wären ja 97%, die vielleicht religiös sind, manche, oder ein bisschen fromm, aber nicht eine Beziehung mit Jesus haben. 97%! Jetzt überleg mal, was da in der Luft für eine Atmosphäre ist. In anderen Ländern, Guatemala, armes Land, Mittelamerika. Viel Not. Man sagt, in jeder Straße eine Kirche. Über 50%, ich glaube bald 60% der Einwohner, wenn du sie fragst, kennst du Jesus Christus, sagen die, jawohl, ich habe mein Leben Jesus Christus übergeben. Denkst du, was? Ah, Zufallstreffer. Gehst du Nachbar? Ja klar, komm in die Gemeinde, da drüben ist eine. Soll dort mehr Kirchen geben wie Wirtshäuser? Das ist unvorstellbar für uns. Das ist eine andere Atmosphäre, diese unsichtbare Welt. Und kein Wunder, dass da oft auch mehr geschieht. Das bedeutet also, es scheint so zu sein, dass es Gegenden gibt, wo es, wie soll ich sagen, wo es für Gott ein bisschen einfacher ist zu wirken. Dies bei Jesus ja manchmal auch war. Manchmal war es einfacher, manchmal war es schwieriger. Und wir leben halt in Europa und in Deutschland. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist es so, da herrscht eher so das Problem kollektiver Unglaube. Und wenn dann eine Jugend so eine Sache macht, dann ist es eher die Ausnahme. Jugend und Christen, was? Was ist denn auch das? Gibt es denn das noch hier? So. Ja. In anderen Ländern ist das die Regel. Da gibt es Leute, die Nachbarschaft, jeder ist in einer anderen Gemeinde, aber die fühlen sich wohl, die sind befreundet. Das, überall Bibelverse auf den Autos und auf den Bussen Werbung, nicht für irgendwelche Firmen oder Bibelverse. Das würde man hier nicht, wer macht das? Ja, da wird für alles andere geworben. Aber doch nicht für Jesus oder Gott. Das ist also keine Ausrede, aber es ist einfach eine Realität und damit haben wir auch zu tun. Aber es geht ja weiter. Also Gott ist ja deswegen nicht anders. Von daher ist es für mich einfach nur Fakt, aber dann muss halt Gott trotzdem durchkommen und das kann er ja auch. Deswegen ist es so, wenn kein Glaube da wäre, und bei uns ist ja Glaube da, aber wenn keiner da wäre, ist es manchmal so, das finden wir in der Schrift auch, dass Gott manchmal trotzdem eingreift, auch wenn kein Glaube da ist. Also wenn gar keiner da ist, wenn einfach Gott es so will, wenn er es einfach tut, beim Kranken am Teich Bethesda, wenn wir das lesen, die Geschichte, der kommt da dann hin und sagt, ja, wie sieht's aus? Oh, keiner trinkt mich zum Fluss da, zu dem heilenden Wasser. Und wenn jemand kommt, dann ist ein anderer schneller. Und ich bin schon seit 38 Jahren. Ach, das ist kein Glaube. Das ist alles andere wie Glaube. Oh, das war ein Jammerlied, aber es war kein Glaube. Und trotzdem heilt ihn Jesus. Interessanterweise. Er heilt ihn dennoch. Also, wir können festhalten, manchmal ist der Glaube des Beters entscheidend. Das wäre, wenn Jesus jemand fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, dass ich sehend werde? Dann sagt er, okay, ich will. sei sehend. Bam. Jesus will, er tut's einfach. Oder auf uns gemünzt, dass die Menschen, die für die Kranken beten, Glauben haben, dass wenn sie jetzt beten, dass was geschieht. Manchmal ist es der Glaube der Kranken oder des Kranken. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dein Glaube hat dich geheilt. Und manchmal ist es der Glaube beider. Und manchmal handelt Gott einfach so. Und das haben wir auch schon erlebt, bin ich ganz sicher. Ich habe das oft erlebt. Habe ich gedacht, na, wer war jetzt hier der Glaubensheld? Ich nicht. In meinem Umfeld wüsste ich jetzt auch nicht. Und Gott hat einfach eingegriffen. Aus seiner Gnade heraus. Er ist in diesem Sinne nicht abhängig von uns. Wenn er Glaube einfordert, ist es unsere Seite. Und manchmal tut das einfach so. Einfach so. Ich würde mir wünschen, wenn Gott ganz viel einfach so täte. Einfach so. Einfach so die Familie gesund machen. Einfach so den Schwerkranken heilen. Einfach so mal eine Erweckung ausgießen in so einem Land wie Deutschland oder Europa. Einfach so. Aber er macht es nicht immer einfach so. Wir können auch beten, Herr, mach immer mehr einfach so. Vielleicht sagt er, ich habe schon so viel einfach so gemacht. Macht doch ihr doch mal einfach so. Ja? Also ihr seht, es ist immer so diese Spannung. Was macht Gott, was macht der Mensch? Und denkt immer dran, nie auf einer Seite runterfallen. Die einen sagen, es muss der Herr wirken, er kann es machen. Kann eh nichts, ist eh seins, er ist ja der Herr. Hm. Und manchmal sagt man, hey, du bist entscheidend, glaubst du, geh ins Wort, faste, such ihn. Du bist, wenn du nicht, dann. Immer darauf achten, in welche Gefahr, wo kippe ich eher runter. Der sogenannte Liegestuhl-Glaube. Den gibt es. Da liegst du im Liegestuhl und sagst, Herr, jetzt schau mal, was du machst. Und er macht was. Und du schaust einfach zu. Ganz gelassen. Und dann gibt es aber auch den anderen Glauben. Der Kampf ist bis zum Letzten geht manchmal. Wirklich bis auf die Knochen und dann wirkt Gott. Und diese Spannung, dieses Gleichgewicht, das finde ich wichtig, das möchte ich leben, dass ich weiß, wann muss ich kämpfen und wann darf ich stille sein. Ihr werdet stille sein und Gott wird für euch streiten. Manche kommen immer nur mit solchen Versen. Die sind immer stille. Der Herr ist zwar auch manchmal stille, aber das ist denen egal. Das sind so die einen Leute. Und die anderen, los, kämpfen, auf, komm, komm, mach auf. Und dann geschieht was. Und die beten oder die ringen sich zu Tode. Und Gott sagt, hör doch mal auf. Lass mich doch auch mal was machen. Darf ich auch mal was machen? Bist du Gott? Schaut, und da müssen wir immer schauen, so ein bisschen das Gleichgewicht. Ich möchte in meinem Leben das so handhaben, dass ich beides kenne und beides kann. Ich hatte es bei der Gebetsnacht letztes Mal hier gesagt, auch bei der Begrüßung. Jesus hat die meisten Nächte geschlafen und nicht gebetet. Nicht, dass man jetzt denkt, er wäre jetzt immer da, rund, immer. So war es nicht. Und auch ich schlafe die meisten Nächte. Aber ich möchte auch mal in der Nacht beten. Verstehen wir? Wenn also jemand der Anwesenden heute hier ist, der immer nur nachts betet, dem möchte ich sagen, wirklich, im Namen des Herrn, schlaf auch mal. Das kann es nämlich nicht sein. Und wenn jemand sagt, also ich tue immer nur schlafen nachts, dann sendet Gott irgendwann eine Mücke oder irgendwas, dass du mal wieder wach bist und sagst, Mensch, bisher habe ich mich immer aufgeregt, warum ich mir Punkt 2 oder Punkt 2:30 aufwache. Es könnte ja ein Gebetsauftrag sein, jetzt bete ich mal kurz. Und wenn du dann nach dem Gebet oder während dem Gebet einschläfst, dann war das vielleicht ein Hinweis, dass du hast beten sollen und dann geht es auch weiter mit dem Schlafen. So, also Gott wirkt da auch. Also wir wollen da offen sein für beides und ich denke, das ist eine wichtige Sache. Frage zum Abschluss. Hier, wo wir jetzt auch immer wieder über dieses Thema sprechen, ob in den letzten Tagen und Wochen auch Menschen Heilung erleben durften. Also ich meine es unter uns, also von uns oder von Menschen, die das so gehört haben, die die Botschaften gehört haben. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle, die wir uns stellen dürfen, sonst ist es ja auch nur Theorie. Wir reden über das. Geschieht zwar nichts, aber hört sich gut an, so ungefähr. Das wäre ja zu wenig. Weiß nicht, ob jemand was erlebt hat in der Richtung Heilung. Ich habe interessanterweise am 1. Oktober, das war ja vorgestern, ein Schreiben bekommen von jemand. Person, die wohnt einige hundert Kilometer weiter weg und die hat die Predigt vom letzten Sonntag angehört. Also über Internet, da kann man ja heute alles, ja, Internet. Und hat mir dann etwas geschrieben, das möchte ich gerne mal vorlesen. Ich habe die Predigt sonntags nachmittags gehört, es war regnerisch, ich habe zum Gebet, also bei dem Schlussgebet, wer da war, letzten Sonntag, bei dem Schlussgebet die Augen geschlossen und habe mich ganz bewusst mit unter dieses Gebet gestellt. Mit dem Amen habe ich die Augen geöffnet und da kam die Sonne durch die Wolken, meine Zahnschmerzen waren weg. Ich merkte, wie mir eine Last von den Schultern genommen wurde, wie auch psychisch wie ein Schleier wegging. Ich habe Gott gedankt, dass er in mir mit seiner Kraft wirksam ist, so wie er sie gibt, an den Stellen, wo er eingreifen möchte. Es gab in der Woche immer mal Situationen, wo ein Ziehen in den Zähnen begann. Ich habe es ausgesprochen, mein großer Gott hat mir meine Schmerzen genommen, mich geheilt, also habt ihr keine Macht mehr über mich, und sie gingen sofort. Also so in diese Richtung. Aber nicht nur, also wir wollen ja nicht nur, dass Menschen hunderte von Kilometern weg was erleben, sondern auch unter uns. Ja, also da möchte ich einfach ermutigen, darauf zu achten, das auch anzunehmen, dass wir nicht sagen, ja, wir haben mal irgendwann mal was gehört, dass Gott heilt oder ab und zu heilen will oder immer heilen will oder heilen kann oder so, sondern dass wir da ein bisschen auch damit rechnen, glauben, davon ausgehen. Wir können es Gott ja nicht aufdrücken, aber wir dürfen es erwarten. Ja. Und heute, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, das ist ja einer dieser Wege, möchte ich einfach ganz besonders alle Kranken oder ja, denen es irgendwo nicht so gut geht, einfach ermutigen. Nimm das einfach als Weg. Lass dich einfach drauf ein. Vielleicht wirkt Gott. Ihr seht, ich mache da keinen Druck. Vielleicht wirkt Gott. Aber lasst uns einfach so denken. Oder ist noch jemand da, der irgendwie da was erlebt hat die letzten Male? Dann, ja, noch jemand? Ja, ist es immer noch so? Immer noch? Kommst du mal vor. Der Bruder hat mich letzten Sonntag erzähl selber, ist schöner. Ist da was drauf?
Ja, hallo. Ja, das ist, so wie er das Brief vorgelesen hat, gerade beim Schluss, ein Gebet oder was man sagen kann, ich habe seit über 2 Monaten Nackenschmerzen gehabt, Arzt, ja, nimm Tabletten oder sowas oder mach eine Therapie oder mach Massagen und so, aber es hat einfach nicht geholfen. Und gerade im Schlussgebet habe ich auch gedacht und geglaubt und habe gesagt, wenn es so stimmt, dann befreie mich von diesen Schmerzen. Und das war, ich habe es Ihnen gleich erzählt, als ich rausging, als ob jemand von oben das rausgezogen hätte und die Nackenschmerzen waren weg. Und ja, das musste ich ihm gleich erzählen, ja, weil ich habe es mal auch meiner Frau erzählt, die.
Weißt du auch noch, was ich dir dann gesagt habe?
Ja.
Sag's auch noch?
Ich soll warten, ob das wieder kommt oder nicht. Am Montag war es kurz da, dann habe ich auch, so wie die Frau da beschrieben hat, habe gesagt, wenn es stimmt, dann macht es wieder weg und war weg.
Ja. Und ist weg.
Und ist bis heute noch super.
Gut. Danke. Schön. Dankeschön. Das finde ich eben wichtig. Nicht der große Halleluja, Heilung, oh, Zeichen und Wunder in der Gnadenkirche. Wow. Gar nicht so. Sag du, warten wir mal ab. Wenn das so bleibt, ist es toll, der Herr greift ein. Aber wir müssen ehrlich sein, keine Show abziehen, finde ich so schlimm. Ja, so tun, als ob sich was einreden oder so, das wollen wir nicht. Gott ist souverän und wenn er nicht heilt, heilt er nicht. Dann ist es einfach so. Vielleicht ist es ja auch noch nicht. Ja, aber nicht so tun, als ob, und dann, sondern einfach so, das, einfach weiter so da dranbleiben. Und wenn, meistens ist das so, dass Gott uns dann auch ein bisschen testet, so dran zu bleiben an den Dingen. Ja, und da möchte ich einfach alle ermutigen. Wollen wir das auch im Abendmahl so ein bisschen handhaben und auch all diejenigen, von der Cornelia habe ich es gerade gesehen, oder wer sonst noch was erlebt hat, nehmt es einfach mit und haltet das fest, haltet das fest. Ja, wir werden hier nicht eine große Heilungsding hier abziehen, gar nicht. Das ist einfach ein Teil, den Gott wirkt und da gibt es noch vieles andere. Aber wenn wir eben gerade über diese Dinge sprechen, dann wollen wir einfach auch erwarten, dass es auch geschieht. Ja, das ist ja wichtig. Und auch jetzt im Abendmahl. Okay, stehen wir auf zusammen. Und bitte die Geschwister mit vorzukommen. Peter und Edith, kommt ihr vor. Der Paulus, der selber ja auch wusste, was Schmerzen bedeuten, und ich habe das schon oft auch immer wieder erwähnt, wegen dieser gewaltigen Offenbarung hatte er da diesen Stachel im Fleisch, diesen Engel Satans, heißt es, der ihn mit Fäusten schlagen durfte. Und Jesus hat, warum weiß ich auch nicht, gesagt, ich nehme dir das nicht weg, das wird sonst kritisch, könntest hochmütig werden. Und dieser Paulus hat uns auch das hier überliefert mit dem Abendmahl und auch die Sache, was ich vorhin erwähnte, als möglicher Heilungsweg. Ich lese mal diese Passage bewusst vor. Da heißt es, dass der Mensch sich selber prüfe. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Nicht richtig unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, ein guter Teil sogar entschlafen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass wir das heute auch in die andere Richtung nehmen dürfen, dass wenn wir verstehen, was Leib und Kelch bedeutet, dass wir dann auch erfahren dürfen und davon ausgehen dürfen, dass Gott uns auch wohltut am Leib, auch heute, nachher, jetzt, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Also es ist ein Gedächtnismahl, es ist ein Gemeinschaftsmahl, in diesem Sinne wäre es auch ein Heilungsmahl. Damals war es ein Unheilsmahl für diese Menschen, die es falsch eingenommen haben. Heute darf es ein Heilungsmahl sein, wenn wir es recht einnehmen. Peter, nimmst du gerade noch ein Mikrofon? Dankst du für den zerbrochenen Leib Christi, was ja im Brot symbolisiert wird?
Herr Jesus, weil du auch der Herr bist über Raum und Zeit, glauben wir, wissen wir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und genauso wie damals sagst du uns hier zu uns, es hat mich danach verlangt, mit euch innige Gemeinschaft zu haben. Und darüber bete ich dich an, dass du uns so lieb hast, dich so nach uns sehnst und alles dafür getan hast, dass es uns gut geht, in welchem Sinne auch immer. Du bist die Liebe in Person. Und das hast du bewiesen, indem du für meine Schuld den größten Preis bezahlt hast. Und Herr, bitte ich herzlich, dass du verhinderst, dass wir dieses Riesengeschenk, diese unsagbare Gnade, nicht zur billigen Gnade machen. Jetzt bitte ich dich, dass du jedem von uns konkret zeigst, für welche Schuld, für welches Versagen du gebüßt hast. Nicht um uns niederzumachen, sondern dass wir umso mehr die Gnade der Vergebung an Geist, Seele und Leib erleben dürfen, dass Freude sich bahnbricht, Heilung und Heil, Freude und Frieden Raum bekommt darüber, dass du bist, wer du bist, wie du bist und was du alles für uns getan hast. Wir beten dich an, dass du dein Leib geopfert hast. Amen.
Amen. Jesus Christus spricht, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jetzt verteilen wir die Brote und ich bitte euch einfach, jeder, ihr könnt euch wieder Platz nehmen, davon zu nehmen im Glauben an den Erlösungstod Jesu, auch an die heilende Kraft des Wortes Gottes. Christi Leib für dich gebrochen. Christi Leib für dich gebrochen, er das Brot des Lebens. Soll uns stärken und soll uns erinnern an das, was du für uns getan hast. Und du kennst jeden von uns heute hier. Und du weißt, was uns mangelt an Leib, Seele und Geist. Aber so wie wenn wir natürliches Brot essen, uns Stärkung gibt und wir es brauchen als Nahrung, so willst auch du immer wieder in uns leben und uns Stärke geben. Und wir brauchen auch dich als lebendige Nahrung, weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen lebendig und heilig machenden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Danke, Herr Jesus, dass du dich hast schlagen lassen, dass dein Körper so zermartert wurde für die Menschen, auch für uns. Und jetzt wollen wir zusammen, ich stehe mal gerade noch mal auf, danken für das Blut Jesu. Das war besonders, weil er ohne Sünde war. Es gibt nicht noch mal so eine Blutgruppe, sage ich mal. Das war was ganz anderes. Da stirbt ein Mensch, da tropft Blut, da fließt Blut von einem Menschen ohne Sünde. Und das wird auch symbolisiert, wenn wir auch dann vom Kelch nehmen, dieses Blut Jesu, das Sünde und Schuld reinwäscht. Egal wie stark und wie schlimm die Sünde war, das Blut Jesu ist stärker. Es gibt nichts Stärkeres als das Blut Jesu. Und die Edith wird im Gebet nochmal danken für diese Macht und Kraft des vergossenen Blutes.
Herr Jesus, ich preise dieses Blut, das du vergossen hast. Ja. Das Blut eines reinen, makellosen Opfers. Ja. Und der Vater hat es so verordnet, dass für Schuld und Vergehen Blut fließen musste, ein Leben dafür einstehen musste. Und du hast dein Leben dafür gegeben und dein Blut vergossen. Und dieses dein Blut wäscht uns rein von aller Schuld und Sünde, egal wie groß sie sein mag. Du schließt nichts aus davon. Wir dürfen so vor dich kommen. Und es macht auch mich voller Zuversicht, dass dein Wort wahr ist, dass du Vergebung der Sünden schenkst, aber auch Heilung für Leib und Seele und Geist. Danke. Dass du ja reiner wäscht als Schnee, dass unsere Schuld, auch wenn sie blutrot wäre, wie Schnee wird, weiß. Ich preise dich darüber. Das ist das einzige Mittel hier auf dieser Erde, was gegen Schuld und Sünde wirkt, dein vergossenes Blut. Amen.
Amen. Wir werden jetzt die Kelche zuerst verteilen und dann werden wir sie zusammen einnehmen. Also wir wollen sie erst verteilen, könnt euch hinsetzen und danach dann zusammen davon nehmen.